Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, euch alle zu sehen. Wir sind im Buch Jesaja, Kapitel 3. Lass uns unsere Bibeln aufschlagen. Wir haben das, Stefan hat es am Anfang gesagt, dass Gott zu uns reden möchte und uns mit seinem Licht erleuchten, durchleuchten möchte. Er liebt uns, er ist ein liebender Vater, der ja ein großes Interesse hat daran, an uns. Daran, dass wir, ja, dass es uns gut geht. Sein Interesse daran, dass wir uns gut fühlen, ist nicht so groß, als wie, dass es uns gut geht. Er kennt uns. Wir sind wie die, ja, auch wenn wir vielleicht schon alt und grau geworden sind, sind wir manchmal doch noch wie die kleinen Kinder. Und uns geht's oft dann doch nur darum, dass wir uns gut fühlen. Und wir suchen das, was es bewirkt, dass wir uns gut fühlen. Aber Gott hat ein viel größeres Interesse. Er hat ein großes Interesse daran, dass es uns gut geht, dass es gut mit uns wird. Und deswegen sagt und tut er manchmal Dinge, die sich nicht so gut anfühlen, die aber gut für uns sind, damit es gut mit uns wird. Und wenn er seine Propheten sendet zu seinem Volk, dann sind diese Propheten dem Volk Gottes oft ein Dorn im Auge gewesen, weil sie Gottes Wort so weitergegeben haben und Gottes Wort eben nicht darauf ausgerichtet war, dass sie sich immer gut fühlten, sie aber das im Herzen hatten, wir wollen jemanden, der so zu uns von Gott spricht, dass wir uns gut fühlen. Und Geschwister, das ist etwas, was Gott für die letzte Zeit vorausgesagt hat. In der letzten Zeit werden sich viele abwenden von denen, die zu Gott gehören, die zu Gottes Volk gehören, die durch Jesus Christus erlöst wurden und Christen geworden sind. Viele werden sich abwenden von der gesunden Lehre und von dem Wort Gottes. Warum? Weil sie etwas suchen, was ihnen in den Ohren kitzelt. Weil sie etwas suchen, ich will etwas hören, wo ich mich dann gut fühle. Aber daran hat Gott kein Interesse. Deswegen sendet er seine Propheten und trägt ihn auf, das Wort weiterzugeben, es zu sagen, das, was gesagt werden muss, damit es gut wird mit dem Volk. Weil Gott ist gut und er tut Gutes. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Und wir haben uns letztes Mal intensiv damit befasst, mit dem, was Gott durch Jesaja dem Volk vor Augen führt. Es wird einen Tag des Gerichts geben über den Hochmut der Menschen. Und dieser Tag des Gerichts, er wird kommen. Und in gewisser Weise ist er aber auch schon gekommen. Denn Gott hat das Gericht geübt an der Sünde, an dem Hochmut der Menschen am Kreuz von Golgatha. Und wenn du es möchtest, wenn du nicht in das Gericht kommen willst, wenn du Rettung und Heil von dem Gericht, was über dich und über mich kommen wird, über unseren Hochmut, wenn wir Rettung und Heil haben wollen, dann lass uns hingehen zu diesem Gerichtstag, wo Gott den Hochmut gerichtet hat, meinen Hochmut, deinen Hochmut, an dem, der keine Sünde hatte, der sanftmütig und von Herzen demütig ist. Er hat das Gericht geübt an Jesus Christus. Und du kannst Rettung und Heil finden von dem Gericht, was kommen wird in Jesus. Und Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, wirst du nicht ins Gericht kommen. Dann wird es dich nicht treffen. Du musst aber, und das ist das, was du tun musst, wenn du zum Kreuz kommst, musst du deine eigene Sünde richten. Du musst deine Sünde bekennen und du musst sie richten in Christus. Das bedeutet nicht, dass du dich selbst bestrafen musst, dass du irgendwas, dich geißeln musst oder sonst irgendwas. Nein, es bedeutet einfach, dass du anerkennen und bekennen musst von Herzen. Jesus, das, was du da trägst am Kreuz, das ist meine Sünde. Wie wir es gesungen haben. Für meine Sünde hing er dort. Wenn du das von Herzen singst, wenn du das von Herzen betest, dann erlebst du die Gnade, die er uns so gerne geben möchte. Und diese Gnade macht uns frei von unserer Sünde, von unserem Hochmut. Jesaja geht aber weiter hier in der Ankündigung des Gerichtes. Er setzt nochmal einen oben drauf und das werden wir immer wieder erleben, dass wir hier lesen werden. Und wir werden sagen, Jesaja, das reicht jetzt mal. Kannst du nicht mal irgendwie was Nettes sagen? Aber ich möchte euch ermutigen, ich möchte uns alle ermutigen dazu. Lass uns nicht abwenden von dem Wort Gottes, denn das ist Licht und Heil für uns, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Aber es ist Gutes, es ist so viel Gutes darin zum Heil und zum Segen für uns. Lass uns hier reingehen, Jesaja 3, Vers 1. Denn siehe, der Herr der Heerscharen nimmt von Jerusalem und von Juda Stütze und Stab hinweg, jede Stütze des Brotes und jede Stütze des Wassers. Held und Kriegsmann, Richter und Prophet und Wahrsager und Ältesten, den Obersten von 50 Mann und den Angesehenen und den Ratgeber und den geschickten Zauberer und den Beschwörungskünstler. Was sagt Gott hier? Er sagt, ich nehme die Stütze weg. Ich nehme die Stütze weg und den Stab, worauf sich mein Volk stützt. Wisst ihr, wir haben, der ein oder andere hier, der kennt das, wenn man sich verletzt hat, wenn man irgendwie sein Bein verletzt hat, dann braucht man eine Krücke, oder? Eine Zeit lang, damit man wieder laufen lernt. Und dann hast du deine Krücke, auf die du dich stützt. Und wenn du so gehst mit deiner Krücke, und dann irgendein frecher Kerl kommen würde und deine Stütze weghauen würde, was würde passieren? Ja, du fällst hin. Das, worauf du dich gestützt hast, ist plötzlich weg und du brichst zusammen. Du merkst vielleicht, in dem Moment, du trittst dann auf und merkst, oh, das tut so weh. Die Stütze, die täuscht dich ein wenig über deinen wirklichen Zustand hinweg. Eigentlich kannst du gar nicht laufen, weil es Na, weil da was nicht in Ordnung ist, weil da was kaputt ist. Aber mit der Stütze kannst du laufen. Und dann denkst du, ja, ich kann laufen. Aber wenn die Stütze weg ist, was ist dann? Gott sagt, ich werde die Stütze wegnehmen, auf die ihr euch stützt, mein Volk. Nehmt das weg, worauf ihr eure Hoffnung setzt. Die Stütze. In Sprüche 3, Vers 5 und 6 sagt Gott, die Weisheit Gottes lehrt uns. Gott, der Vater, lehrt seine Kinder und sagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Manchmal sind wir uns selber gar nicht so richtig bewusst, dass wir uns auf etwas anderes stützen als auf den Herrn. Und dann lässt Gott das zu. Dann lässt Gott etwas über uns kommen, wo das, worauf wir uns stützen, offenbar wird, dadurch, dass es uns nicht mehr trägt. Vielleicht ist es der Verstand, mein helles Köpfchen, worauf ich mich verlasse, auf meinen Intellekt, meine intellektuellen Fähigkeiten. Ich habe es schon immer alles durchschaut. Ich werde es auch immer weiter durchschauen. Und dann lässt Gott dich auflaufen und zeigt dir, dass du es eben nicht alles durchschaust, dass du es nicht alles lösen kannst mit deinem Verstand. In Israel war es jetzt so, sie haben sich gestützt auf die fähigen Männer in der Führung. Ja, wir haben ja diese fähigen Leute, die uns schon durch die Krise durchbringen werden. Die dafür sorgen, dass es uns immer gut geht. Vielleicht ist es bei uns nicht so sehr die fähigen Leute, da hört man eher anderes, wenn man so an den Stammtischen sitzt oder so. Das Gemecker, dass das alles so unfähige Leute sind. Aber wir haben irgendwo dieses Vertrauen vielleicht, oder manche haben so dieses Vertrauen gehabt. Vielleicht ist es gerade so eine Zeit, wo die Stütze auch in Deutschland weggeschlagen wird. Wir haben so ein gutes System, ne? Und gerade da, wo es offenbar wird, dass es eben nicht trägt, da entsteht Unruhe, Ängste, Sorgen. Stütze wird weggeschlagen. Gott lässt das zu. Gott macht das hier. Ich nehme die Stütze weg. Warum? Warum macht Gott das? Das ist doch übel. Das ist doch schlimm. Warum macht Gott sowas Böses? Nein, es ist gut. Es fühlt sich nicht gut an, aber es ist gut, weil es uns offenbar macht, dass wir uns auf etwas gestützt haben, was nicht trägt. Und weil er uns zurückrufen will, dass wir erkennen und begreifen, dass was Gott möchte, ist, dass wir uns auf ihn stützen, dass wir ihm vertrauen von ganzem Herzen. Im Psalm 18 sagt David das, Vers 18, Psalm 18, Vers 18, kann er sich merken, ne? Psalm 18, Vers 18. Er rette mich vor meinem starken Feind und vor meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Ich habe es nicht unter Kontrolle. Ich bin nicht stark genug. Ich habe es nicht unter Kontrolle. Ich brauche Hilfe. Und David war ein Mann Gottes. Er wusste, wo er sich hinwenden muss, worauf er sich stützen muss. Sie bedrohten mich am Tage meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Und er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Gott sieht dich und er liebt dich und er möchte deine Stütze sein. Er möchte die Stütze sein, auf die du dich stützen kannst in diesem Leben, wo Dinge über dich hereinbrechen, die zu schwer sind, zu groß sind für dich. Er möchte dich von der Illusion befreien, dass du es ganz gut alleine hinkriegst. Und deswegen nimmt er dir die Stütze weg. Deswegen lässt er es zu, dass eine große Inflation in Deutschland reinkommt und du dich eben nicht mehr auf dein Aktienpaket stützen kannst. Ich weiß, das trifft auf die wenigsten hier zu. Oder dein Sparkonto oder was auch immer. Da kannst du dich nicht drauf stützen. Das ist keine Sicherheit. Es kann so schnell weg sein. Er spricht ja von der Stütze des Brotes und jede Stütze des Wassers. Diese Selbstverständlichkeit, immer alles zur Verfügung zu haben, alles an Nahrung, an Essen, an Trinken. Ja, ist doch selbstverständlich. Da wird schon für gesorgt. Funktioniert ja alles in unserem Staat. Ja, und dann werden Dinge offenbar, dass es eben nicht alles so selbstverständlich ist. Jesus hat auch gesagt, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Vertraut auf den Herrn von ganzem Herzen und folgt ihm nach. Lebt euer Leben für ihn. Er wird dann für euch sorgen. Na, und wenn wir in so einem Wohlstandsland leben wie in Deutschland, wisst ihr, ich denke manchmal, ja, du hast immer gut reden, ne, diese tollen Verse zu zitieren in so einem reichen Land, wo immer für alles gesorgt ist. Lass doch mal jemanden predigen, der irgendwie in einem Land lebt, wo man von der Hand im Mund lebt, wo man nicht weiß, was man morgen zu essen hat, zu trinken hat. Was heißt es, auf den Herrn zu vertrauen in so einer Lebenssituation? Was heißt es, nicht zu verzweifeln, wenn alles zusammenbricht, wenn das ganze System zusammenbricht? Gott will uns stark machen in unserem Geist, dass wir nicht verzweifeln, dass wir nicht durchdrehen, wenn alles zusammenbricht hier. Gott ist gut. Und deswegen rüttelt er. Er lässt es zu, dass jetzt gerüttelt wird, auch hier bei uns in unserem Land. Aber in den vielen anderen Ländern, auch über die ganze Welt, er lässt es zu, dass dieses Beben, ne, die Wehen, dass die anfangen, damit seine Gemeinde, sein Volk die ganzen Götzen wegschmeißt, die ganzen Stützen wegschmeißt, die ganzen Krücken, worauf wir uns so stützen und uns ganz auf ihn verlassen, ganz auf ihn werfen. Stütze dich auf den Herrn. Und dann zählte all diese Leute auf, ne, auf die sie sich stützen. Held und Kriegsmann und Richter. Ich fand das interessant, diese ersten drei. Könnt ihr mal euch aufschreiben und das mal nachschlagen zu Hause. 5. Mose 10, Vers 17. Wird uns gesagt, dass der Herr ein Held ist. Dass Gott der Held ist für uns. In 2. Mose 15, Vers 3 heißt es, der Herr ist der wahre Kriegsmann. Und zwar singt das Mose, nachdem Gott diese mächtige Heeresmacht des Pharao zunichte gemacht hat. Ohne irgendein Eingreifen eines Menschen. Lass uns beten dafür, dass die Kriegsmächte dieser Erde, die Kriegsherren, die Pharaos, die versuchen, Macht zu erlangen mit Gewalt und andere niederdrücken und fertig machen wollen, dass sie, ja, Gott sie niederwirft. Und das wird sowieso kommen, genau, Uli, es wird sowieso kommen. Na, aber lass uns dafür beten. Der Herr ist der wahre Kriegsmann. Der Herr ist auch der Richter. Und das ist so eine wichtige Botschaft immer wieder für uns, weil Jesus uns das auch lehrt. Hey, spiel dich nicht auf zum Richter, sondern überlasse das Gericht mir. Und es ist gut, dass wir in unserem Land Richter haben, aber verlassen darauf, dass du durch Richter Gerechtigkeit empfangen wirst oder dass Gerechtigkeit entsteht in unserem Lande. Vergiss es. Der Herr ist der Richter. Und Prophet, ja, hier ist von Propheten die Rede. Stützt dich nicht auf die sogenannten Propheten, die dir alles Mögliche sagen, was du hören willst. Und er nennt hier auch Wahrsager. Das heißt, das, was er hier meint, sind Leute, die sich zu Propheten Gottes aufspielen, die nichts von Gott gesagt bekommen haben, sondern die sozusagen ein Amt. Damals gab es sozusagen Berufspropheten, die für Geld prophezeit haben. Stütz dich nicht auf sie, sagt Gott. Und die Ältesten. Ja, Gott hat Menschen eingesetzt. Gott hat tatsächlich in seine Gemeinde, in seinem Volk. Er sagt auch, ich habe die Obrigkeit eingesetzt. Aber nirgendwo sagt Gott, vertraue, verlass dich auf die Obrigkeit. Er hat gesagt, ordne dich unter, sei gehorsam, unterstütz die Obrigkeit in jedem guten Werk, zahle deine Steuern, auch wo die Obrigkeit daneben ist. Aber vertraue, verlass dich nicht, setz dein Vertrauen, dein Lebensvertrauen nicht auf die Obrigkeit. Bete für deine Obrigkeit. Das sollst du tun. Die brauchen Gebet. Stütze dich nicht auf sie. Sonst wird Gott irgendwann diese Stütze wegnehmen und du wirst dastehen und wirst jemand sein, der keine Stütze mehr hat. Setz dein Vertrauen nicht auf die Politiker, die politischen Parteien. Was immer sie dir auch versprechen mögen. Und wenn dann wieder eine neue Partei hochkommt, die jetzt alles besser macht, vertrau nicht darauf. Du kannst dein Vertrauen nicht darauf setzen. Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen. Sonst wird er die Stütze wegschlagen und du wirst merken, dass es nicht trägt. Den Obersten von 50, ja, militärischer Macht, vertraue es nicht. Das wird dich nicht retten, das wird uns nicht retten. Den Angesehenen und den Ratgebern und den geschickten Zauberern und den Beschwörungskünstlern. Gott will unser Ratgeber sein, Gott will unser Vater sein, Gott will unser Versorger sein, Gott will unser Retter sein. Er will das alles für uns sein. Und er ist die wahre Stütze, auf die wir uns stützen können. Wir gehen hier weiter. Vers 5. Nee, Vers 4, Entschuldigung. Dann mache ich junge Männer zu ihren Obersten und Mutwillige sollen über sie herrschen. Wisst ihr, es ist auch eine Prophezeiung, die ganz konkret eingetreten ist im Volk Israel. Und zwar könnt ihr das nachlesen in 2. Könige 24,14. Das war das erste Mal, als Nebukadnezar, der König von Babylon, nach Israel gekommen ist, etwa ja gut 100 Jahre nach dem, was Jesaja vorausgesagt hat, ist das eingetreten im Südreich Juda, dass der König von Babel gekommen ist und die Stadt belagert hat und sie er ist hineingekommen in die Stadt und er hat den König abgesetzt, den jungen König Joachim, und hat an seiner Stelle seinen Onkel eingesetzt, Matanja, den er dann Zedekia nannte. Und er hat 10.000 von den Obersten aus Jerusalem, von den führenden Beamten, von den führenden Politikern. Er hat sie mitgenommen nach Babel, nach Babylon. Und sie mussten sehen, wie sie jetzt zurechtkommen, wie sie klarkommen. Die fehlten alle. Und deswegen mussten sie dann junge Männer zu ihren Obersten machen. Und dann sagt er, Mutwillige sollen über sie herrschen. Menschen, die keine Verantwortung übernehmen, die mit dem, was sie an Verantwortung bekommen, Mutwillen treiben, die ihre Macht missbrauchen. Das Gericht Gottes, wie wir letztes Mal haben wir gesehen, Gott überlässt einfach den Menschen in seiner Sünde. Darin besteht das Gericht Gottes. Mach mal. Dann zieh's mal durch, so wie du willst. Und am Ende fallen wir vollkommen auf die Schnauze. Und dann schreien wir vielleicht noch, Gott, wo bist du jetzt? Und checken nicht und merken nicht, ja, Gott hat uns unseren Begierden dem überlassen, wonach wir gestrebt haben, wonach wir uns gesehnt haben. Er hat es zugelassen, er hat einfach uns darin gelassen und wir fallen damit voll auf die Schnauze. Und hier ist es so, dass er sagt, okay, ich nehme die Stütze weg, auf die ihr stützt. Diese verantwortungsvollen, weisen Männer, wo ihr denkt, ja, die sind es, auf die können wir uns verlassen. Und dann gebe ich euch Männer, die mutwillig sind. Da wird sich das Volk bedrängen, Mann gegen Mann und jeder gegen seinen Nächsten. Was entsteht? Unruhe entsteht im Volk. Ja, es entsteht Kampf. Es entsteht vielleicht sogar Bürgerkrieg. Und alles hat seinen Ursprung darin, dass die Menschen nicht ihr Vertrauen auf den setzen, auf den man sich wirklich verlassen kann. Und Gott lässt diese Dynamik zu. Und so wird ein Volk, eine Nation, die vielleicht stark und mächtig ist, ne, letzte Woche haben wir gesehen, Kapitel 2, sagt Gott, ja, ihr seid ja so reich, ne? Ihr habt's echt drauf, ne? Ihr seid reich und stark. Aber jetzt lasse ich mal die Dynamik ihren Lauf. Und dann passiert das. Geht alles kaputt, geht alles in die Binsen. Sie werden frech auftreten, der Junge gegen den Alten. Diese Missachtung, die da ist, von den Jungen gegenüber den Alten. Sie wissen es besser. Sie haben es drauf. Die Alten nerven. Die Alten sind eine Last. Der Verachtete gegen den Geehrten. Diejenigen, die die ihr Leben, wie es Gott nicht gefällt, die bekommen das Sagen. Und sie sagen, wo es lang geht. Dann wird jemand seinen Bruder im Haus seines Vaters packen und sagen, du hast noch einen Mantel, Anführer sollst du uns sein. Und dieser Trümmerhaufen sei unter deiner Hand. Man wird nach Menschen suchen, die überhaupt noch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Erinnert euch das an irgendwas? Keiner will Verantwortung übernehmen über dieses Chaos, über diese heftigen, über diesen Scherbenhaufen. Keiner will das machen. Doch der Bruder wird an jenem Tag seine Stimme erheben. Ich will kein Wundarzt sein. Und in meinem Haus ist kein Brot und kein Mantel. Macht mich nicht zum Anführer des Volkes. Bloß nicht. Und wer will unser Wundarzt sein? Wer will die Wunden verbinden? Ja, das ist Gott. Psalm 147, Vers 3, ein wunderschöner Psalm. der uns das Reich Gottes vor Augen führt, das, was Jesus verkündet hat. Der sagt uns, steht in Vers 3, er heilt, die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. Gott sagt zu seinem Volk, ich bin der Herr, dein Arzt. Stütze dich doch nicht auf Menschen, suche nicht Menschen, wo ich es für dich sein will, wo ich dich heilen will. Er heilt die zerbrochenen Herzens. Denn bist du zerbrochenen Herzens? Komm zu Gott. Er will dich heilen. Er will deine Wunden verbinden. Lass es zu, lass ihn ran da an die Wunden, die geschlagen wurden. Erwähle ihn als deinen Herrn, als deinen Wundarzt. Such dir nicht Menschen. Es wird eine Zeit kommen, da will keiner. Na, vielleicht sagst du, ja, keiner will irgendwie etwas hören von meinem verwundeten Herzen. Keiner kümmert sich um mein verwundetes Herz. Ich sag dir, es will auch keiner. Aber Gott will das. Gott will dein verwundetes Herz heilen. Er will sich darum kümmern. Ja, manchmal sendet er auch Menschen, die ihm dabei helfen, die ihn unterstützen, die er einsetzt. Aber such nicht Menschen. Sei nicht enttäuscht davon, dass Menschen sich nicht genug um dich kümmern. Der Herr will dein Wundarzt sein. Er will sich um dich kümmern. Er will dein Herz verbinden. Wenn du dich auf Menschen verlässt, er wird die Stütze wegschlagen. Ich würde sagen, vertrau doch nicht auf die Menschen. Vertrau auf mich. Lass dich von mir heilen, von meinem Geist, durch mein Wort, durch meinen Zuspruch, durch meine heilende Hand, die durch den Heiligen Geist auf dein Herz gelegt wird. Vers 8. Denn Jerusalem ist gestürzt und Juda gefallen, weil ihre Zunge und ihre Taten gegen den Herrn sind, um den Augen seiner Herrlichkeit zu trotzen. In Wort und Tat. In Wort und Tat. Gott achtet auf das, was wir tun, und Gott achtet auf das, was wir sagen. Er möchte, dass unsere Taten und unsere Worte nicht ihm trotzen, sondern dass wir mit unseren Worten und Taten in seiner Liebe wandeln. Dass wir von seiner Liebe geleitet sind, von seiner Liebe geprägt sind, dass seine Liebe uns treibt und leitet in unseren Worten, in unseren Taten. Und beides hat ihren Ursprung in unserem Innersten. Jesus sagt, aus dem Innersten, aus dem unreinen Herzen heraus kommen die bösen Gedanken. Und dann zählt er sie alle auf: Unzucht, Mord, Diebstahl, Ehebruch und so weiter und so weiter. Und er zählt eine ganze Menge auf, die wir gar nicht als Gedanken, sondern als Taten beschreiben würden. Und Jesus sagt, das, was in dem Herzen ist, das kommt auch raus auf der Zunge. Durch unsere Worte. Und das zeigt sich in unseren Taten. Die Quelle von Wort und Tat ist dieselbe. In unserem Herzen ist die Quelle unserer Worte und unserer Taten. Deswegen sagt Jesus, selig sind die reinen Herzens sind. Denn sie werden Gott schauen. Reinige mein Herz, betet David. Reinige mein Herz, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Ich brauche ein reines Herz, damit mein Wort, meine Taten von deiner Liebe geleitet ist. So hat Paulus es auch der Gemeinde in Kolosser 3, Vers 17 ins Herz hineingeschrieben. Der Heilige Geist spricht durch Paulus zu der Gemeinde in Kolosse und auch zu uns in Kolosser 3, Vers 17. Alles, nicht das meiste, nicht überwiegend, sondern alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk. Alles, er betont es hier nochmal, zweimal sagt er es, ne? Alles. Tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Alles, was ich sage, alles, was ich tue, im Namen Jesu Christi. Das heißt, kann ich alles, was ich sage und tue, im Namen Jesu bedeutet in seinem Auftrag unter seinem Namen laufen lassen. Es ist so viel in der Geschichte unter Jesu Namen gelaufen, was nicht ihm entspricht, was nicht seinem Namen die Ehre gegeben hat. In allem, was ich sage, in allem, was ich tue, kann ich hinterher Gott danken dafür? Kann ich sagen, ja, das, was ich gesagt habe, das, was ich getan habe, dadurch wurde Gott geehrt, dadurch wurde Jesus geehrt? Alles entspricht seiner Herrschaft, seinem Reich. Was ist denn das für ein Anspruch? Das können wir doch nie erreichen. Aber Gott sagt es uns, er schreibt es uns im Stammbuch. Alles! Und noch einmal, alles, was ihr tut, im Wort und im Werk. Und wir können sagen, ja, der Anspruch ist zu hoch, komm, lass uns das rausstreichen aus der Bibel. Das nehmen wir nicht. Das ist uns zu krass. Oder du kannst sagen, ja, das ist das, was ich will. Das ist das, wonach ich mich sehne. Das entspricht Jesus, meinem Herrn, den ich liebe, der sich für mich gegeben hat. Heilig und gerecht und ohne Sünde hat er gelebt. Boah, ich liebe das. Ich liebe diesen Jesus. Ich liebe das zu sehen, wie ein Mensch so voller Liebe und Barmherzigkeit und Gnade und hingegeben dem Willen Gottes gelebt. Das ist was Wunderbares. Das ist das Beste, was es gibt. Und ich sehne mich danach. Mehr davon. Immer mehr von dir, Jesus. Immer mehr von dir. In meinem Wort, in meinen Taten. Ich möchte, dass alles in meinem Leben dich ehrt. Reinige mich, erneuere mich. Lass uns doch nicht mit weniger zufrieden sein. Sagen, ja, ich mache das ja schon, ich gebe mir schon ganz gut Mühe. Ist okay, Gott, oder? Das heißt nicht, dass du voller Sorge, voller Angst sein musst. Oha, ich habe es nicht geschafft, heute mal wieder nicht geschafft. Oh, ich bin verworfen, ich elender Sünder. Nein, Jesus ist für deine Sünde gestorben. Er reinigt dich, da wo du versagst. Hey, Gott hat da kein Problem mit. Der vergibt dir gerne. Aber wenn wir uns einrichten, so ein Low-Level-Christentum zu leben und zu sagen, ja, 50% ist ja auch schon nicht schlecht. Ist doch okay, Gott, oder? Ey, die Dynamik des Heiligen Geistes in dir ist doch eine ganz andere. Ich sehne mich danach, ihm ähnlicher zu werden. Ich möchte, dass alles, was ich sage und tue, ihn ehrt und ihn verherrlicht. Möchte nicht, dass irgendwie einen netten, frommen Sonntag leben und am Montag wieder voll auf die Kacke hauen. Das will ich nicht. Danach sehnt sich nicht der Heilige Geist in mir. Herreinige mich davon, wo ich vielleicht so einen Gedanken habe und denke, ja, oh, jetzt, wenn ich nach Hause komme, ne, heute, ne, nach dem Gottesdienst, nach Gemeinschaft, war alles ganz toll, wunderbar. Dann kommst du nach Hause, dann kommt so ein ekliger, finsterer Gedanke. Ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich nicht, das ist wahrscheinlich nur bei mir. So, jetzt kannst du dich ja mal gehen lassen. Jetzt hast du ja gut dich zusammengerissen und das war ja alles schön und gut und war auch alles gesegnet. Aber jetzt kannst du dir mal so richtig was Gutes tun. Was Gutes, ne? Was wir dann gut nennen. Und verabschiedest dich innerlich von der Führung und von der Leitung des Heiligen Geistes. Und lässt deine fleischlichen Begierden übernehmen. Wisst ihr, Jesus ist gekommen, er ist gestorben und auferstanden, um Herr zu sein über die Lebenden und Toten. Er ist gekommen und hat das Reich Gottes verkündet. Was heißt das? Die Königsherrschaft Gottes. Gott soll regieren in meinem Leben. Und zwar nicht äußerlich, sondern in meinem Herzen. Und das bedeutet Tag für Tag, jeden Tag, zu jeder Zeit, in allem, was ich tue, in allem, was ich sage. Jesus, ich möchte das mehr. Ich sehne mich danach, dass es mehr wird in mir. Ich möchte nicht zufrieden sein mit den Prozenten, die ja vielleicht jetzt erreicht sind. Nein, ich möchte dich ganz. Ich möchte, ja, und das will Gott, oder? Was sagt Jesus, ist das höchste Gebot? Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und zwar nicht punktuell, partiell, zeitlich begrenzt. Dein ganzes Leben gehört ihm. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus. Wir gehen nochmal zurück. Zeit ist fortgeschritten. Aber das kriegen wir auf jeden Fall noch hin hier. Vers 9. Dass sie die Person ansehen, zeugt gegen sie. Und von ihrer Sünde sprechen sie offen, wie Sodom. Sie verschweigen sie nicht. Wehe ihrer Seele, denn sich selbst tun sie Böses an. Und das ist es, was Gott umtreibt. Er sieht uns, wie wir meinen, uns was Gutes zu tun und in Wirklichkeit tun wir uns Böses an. Er sagt, das tut mir weh. Wisst ihr, dieses sich mit der Sünde arrangieren, sich einrichten, zu sagen, ja, okay, dann lass uns doch aufhören, das Sünde zu nennen, dann haben wir keine Sünde mehr. Na, wir hatten das, vor vielen Jahren war das, die meisten können sich, oder einige, oder viele von den Jungen, die wissen das gar nicht. Na, es gab mal irgendwann einen Politiker, der irgendwann gesagt hat, ja Leute, ich bin schwul und das ist gut so. Na? Sie reden offen von ihrer Sünde. Sie verschweigen sie nicht, meint nicht das, was Jesus unbedingt will, dass wir nämlich unsere Sünde bekennen. Aber unsere Sünde gutheißen, ist nicht Sünde bekennen. Sondern ist Gott frech ins Angesicht sagen, du hast nicht recht, ich habe recht. Aber hier steht noch was anderes. Dass sie die Person ansehen, zeugt gegen sie. Wisst ihr, das ist vor Gott etwas, was ihn wirklich bewegt. Stefan hat es vorhin zitiert. Die Menschen sehen auf das Äußere, der Herr sieht aber das Herz an. Er schaut tiefer. Und Gott will nicht, dass wir die Person ansehen. Das bedeutet, dass wir auf das Äußere schauen, dass wir unser Verhalten unterschiedlich, je nachdem, was für eine, was jemand für einen Beruf hat oder was für ein Einkommen jemand hat oder wie er aussieht, dass wir danach unser Verhalten orientieren. Mal ein ganz einfaches Beispiel lesen wir in Jakobus 2. Da greift Jakobus das auf, dieses Thema. Und es gab auch das Problem in der Gemeinde Gottes. Und wenn du heutzutage in alte Kirchen hineingehst, dann siehst du das, dass das auch noch viele Jahre, obwohl es niedergeschrieben ist, haben es die Kirchen genau andersrum gehandhabt. In Kapitel 2 sagt Jakobus, meine Brüder oder meine Geschwister, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge oder in eure Zusammenkunft, in eure Gemeinde, ein Mann kommt mit goldenem Ring in prächtigem Gewand, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Gewand herein. Ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt und sprecht, setze du dich bequem hierher und sprecht zu dem Armen, stehe du dort oder setz dich unten an meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Ihr unterscheidet auf einer völlig falschen Grundlage. Hört, meine geliebten Geschwister, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Das geschieht, wenn wir Unterschiede machen aufgrund von äußerlichen, menschlichen Faktoren. Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. Und wir sollen es auch nicht tun. Wir sollen Menschen beurteilen nach dem Geist und sollen uns ihnen gegenüber auf diese Art und Weise verhalten. Epheser 6, Vers 5. Hier geht es um das Thema Sklaven und Herren. Zwei ganz unterschiedliche soziale Schichten. Paulus spricht zu den Sklaven. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus oder wie dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi. Indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut, dient mit Gutwilligkeit wie dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Was sagt er zu uns? Hier, du hast vielleicht eine untergeordnete Position. Du bist ein armer Schlucker, du bist ein einfacher Arbeiter. Und du hast da die reichen Chefs, die in ihren dicken Autos vorfahren, ne, und scheinbar sich's gut gehen lassen. Und du schuftest dich tot, um gerade mal so über die Runden zu kommen. Er sagt, hey, deine Lebensperspektive ist nicht, dass du diesem Chef dienst oder dieser Firma, die sich die Taschen voll haut, sondern du dienst in deinem Leben Christus. Erwarte nicht von den Menschen etwas, sondern erwarte vom Herrn. Stütze dich nicht auf die Menschen, sondern stütze dich auf Christus. Das ist dein Herr, das ist dein König. Dem dienst du. Was sagt er zu den Herren in Vers 9? Und ihr Herren tut dasselbe. Ihnen gegenüber. Also tut ihnen Gutes. Dient ihnen in Gutwilligkeit. Also auch ein Chef, ein Herr soll dienen. Lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Du stehst selber unter einem Herrn. Das sagt Gott uns hier durch Paulus. Da gibt es kein Ansehen der Person. Er unterscheidet nicht. Du selbst hast einen Herrn, dem du verantwortlich bist und dem du dich unterordnen musst. Und in diesem Geist geh auch mit deinen Mitmenschen um. Nicht, dass du herrschst mit Gewalt und niederdrückst, sondern dass du dienst in der Liebe. Egal, ob du klein und unbedeutend bist oder ob du groß und mächtig in dieser Welt bist. Ob du arm bist oder ob du reich bist. Da gibt's kein Ansehen der Person. Für alle gilt derselbe Standard. Christus entspricht es, der Herrschaft Christi in deinem Leben entspricht es, dass du ihm dienst, ihm vertraust, auf ihn hoffst, von ihm alles erwartest und durch die Liebe, die Christus in dein Herz ausgegossen hat, den Menschen dienst, mit denen du es zu tun hast. Zurück zu Jesaja. Komm nicht so weit, wie ich wollte, aber es ist egal. Machen wir dann nächste Woche weiter. Sagt vom Gerechten, dass es ihm gut gehen wird. Denn die Frucht, Vers 10. Sagt vom Gerechten, dass es ihm gut gehen wird. Denn die Frucht ihrer Taten werden sie genießen. Was steht in dem Gleichnis Matthäus 25? Der Herr gibt seinen Dienern Talente. Sie arbeiten damit. Er kommt zurück. Sie geben ihm das, was sie von ihm empfangen haben und was in ihrem Leben Frucht gebracht hat für ihn. Sie bringen ihm das, was seine Liebe in und durch sie gewirkt hat. Und er sagt, gut gemacht, mein treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Sagt vom Gerechten, dass es ihm gut gehen wird, denn die Frucht ihrer Taten werden sie genießen. Wehe dem Gottlosen, es wird ihm schlecht gehen, denn das Tun seiner Hände wird ihm vergolten. Jesaja sagt hier, lass uns mal innehalten und das wieder zurechtrücken. Das, was völlig durcheinander geraten ist in unserem Denken, in unserer Gesellschaft heute. Nein, es bleibt immer noch so. Gott ist immer noch ein guter und gerechter Richter. Wenn du dein Leben ihm zur Verfügung stellst, ihm nachfolgst, dein Leben einsetzt für sein Reich, du wirst am Ende nicht leer ausgehen. Und derjenige, der seinen Weg in der Sünde geht und nicht bereit ist, davon umzukehren, der wird am Ende den Lohn seiner Sünde auch empfangen. Ach, mein Volk, seine Antreiber sind Mutwillige und Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine Führer sind Verführer und den Weg, den du gehen sollst, verwirren sie. Und Gott möchte so gerne, dass wir nicht in die Irre laufen. Jesus hat gesagt über die letzten Zeiten, es werden viele auftreten und viele verführen. Er hat gesagt, ja, da werden Leute kommen, die predigen und sprechen so, dass es ihnen in den Ohren kitzelt und sie wenden sich ab von der Wahrheit. Lass uns da zurückkehren zu Gott, zu seinem Wort. Lass uns stützen auf ihn. Weil er versprochen hat, verheißen hat, dass er für uns sorgen wird, dass er für uns da sein wird, dass er uns richtig führen und leiten wird, dass er uns mit allem füllt, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, was ihn verherrlicht. Lass uns noch einen kurzen Moment Zeit nehmen und einfach beten zusammen. Wenn du das auf dem Herzen hast, dann lass uns kurz und laut beten. Ich schließe es dann ab im Gebet. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du, ja, was du alles auf dich genommen hast, um mein König zu werden, unser König zu werden. Bist den tiefen Weg gegangen in die Demut hinein und hast uns gedient als Knecht und hast dein Leben hingegeben, gekrönt mit der Dornenkrone, am Kreuz hingerichtet für unsere Sünden. Du bist so ein wunderbarer König. Herr, es gibt nichts Besseres, als dir zu dienen, als mit dir zu gehen, als dich zu lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele, mit aller Kraft. Das will ich bekennen, das wollen wir bekennen. Und wir bitten dich, dass du durch die Kraft deines Geistes uns bewahrst in dir, Herr. Dass du uns heute in dir bewahrst, aber auch die nächsten Tage. Dass du uns erinnerst durch deinen Geist, uns immer wieder erinnerst daran, dass ja wir in allem, dass wir in allem uns stützen auf dich, auch auf deine Kraft, auf deine Weisheit, dass wir dich suchen, Herr, wo wir nicht weiterkommen, wo wir nicht weiter wissen, wo wir ja auch im Kampf mit unserem Fleisch sind, dass wir es nicht einfach kampflos aufgeben, sondern dass wir durch deine Kraft und deinen Geist Widerstand leisten und bleiben in der Gemeinschaft mit dir. Du willst uns so reich beschenken, du willst uns so segnen, du willst ja nicht erst am Ende, sondern auch schon mittendrin willst du uns immer wieder stärken und ermutigen und uns Freude geben. Herr, wir haben in dir alle Genüge, das Leben mit dir ist wunderbar. Wir wollen das bekennen und unserem Fleisch sagen, dass es völliger Mist ist, dass wir Urlaub brauchen. Herr, wir brauchen keinen Urlaub, wir brauchen dich Tag für Tag, jeden Moment unseres Lebens, das wollen wir bekennen und wir wollen bitten, dass du uns festhältst, Herr, heute, die nächsten Tage und dass du das, was wir gehört haben, dass du das weiter entfaltest in uns. Danke, Herr, danke, dass du dein Werk tust in uns und dass du es bewirkst in uns. Wir schaffen das nicht, aber du schaffst das mit uns. Dafür preisen wir dich und danken dir. Amen.